2. Timotheus 2, Vers 24. Die Verse 24 bis 26 sind der letzte Abschnitt in diesem Kapitel. Zuallerletzt scheint der Apostel zu sagen, wenn es um das Verhalten im treuen Dienst geht, er scheint sagen zu wollen, ausgewogener Umgang ist angesagt. Man muss abwägen, wie man mit Menschen spricht. Einige sind noch bußfähig, die könnte man noch zurückgewinnen, andere vielleicht nicht mehr. Ein Leibeigener des Herrn, Doulos, Leibeigener, Sklave, Knecht ist zu schwach, ein Leibeigener des Herrn soll nicht streiten. Hier merken wir wieder, dass die Schrift nicht immer so präzise spricht, dass wir in einem Text die ganze Antwort haben. Streiten sollen wir schon, aber wir sollen den guten Kampf kämpfen. Wir sollen Christi Streiter sein. Aber hier ist vorausgesetzt, hier ist klar, dass es sich um das falsche Streiten handelt. Das muss man vom Zusammenhang her dann heranziehen. Man darf nicht einfach sagen, ein Christ darf nie in irgendeiner Weise einen Streit führen oder einen Kampf führen. Sonst würde er bald unten am Boden sein. Wir sollen streiten für Jesus, aber in rechter Weise. Sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, haben wir es gehört, immer bereit sein zu lernen. Vielleicht könnte mein Gegenüber mir doch etwas zu sagen haben. Wir wollen so sprechen, dass er merkt, er wird ernst genommen. Aber er soll auch merken, dass wir ernst zu nehmen sind. Beides ist am Platz. Es gilt eine ausgewogene Haltung von Liebe und Heiligkeit. Das sind die zwei großen Eigenschaften des Charakters Gottes. Auf der einen Seite Liebe, auf der anderen Seite die Heiligkeit. Diese beiden Pole seines Charakters, seines gütigen Charakters, beinhalten verschiedene andere Eigenschaften. So beinhaltet Liebe, Gnade und Barmherzigkeit und Wohlwollen. Und Heiligkeit beinhaltet Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit und so weiter. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Im Bilde Gottes neu geschaffen in Christus. Und sollten also wie Christus, wie Gott werden und sein. Liebend, milde, lehrfähig, auf der anderen Seite doch ernst für die Wahrheit einstehen. Böses mit Geduld ertragen, das ist schwer, das will gelernt werden, das kann nur Gott in uns bewirken. In Sanftmut die entgegen sind, die Gegner, die gegen die Wahrheit sich eingestellt haben, diese in Sanftmut zurechtweisen, auf den richtigen Weg führen wollen. Falls Gott ihnen Sinnesänderung gebe, wir wissen es nicht, wir haben es nicht in der Hand, aber wir wollen Instrumente sein, wir wollen brauchbare Werkzeuge sein in Gottes Hand, wir wollen es versuchen. Falls Gott ihnen Sinnesänderung, das heißt die Möglichkeit zur Sinnesänderung gebe, zur Erkenntnis der Wahrheit, damit sie die Wahrheit wirklich kennenlernen und auch anerkennen. Beides ist in diesem enthalten. Und weiter. Und sie erwachen, sie schlafen nämlich. Sie schlafen, sie müssen aufgerüttelt werden. Sie erwachen aus dem Fallstrick des Teufels, von dem sie gefangen worden sind. Merken wir es? Der Feind ist hinter mehr, denn wir denken. Die Wirkung des Feindes ist überall da, nur ist dieses Wirken nicht sichtbar. Aber die Schrift lehrt uns, dass so manches hinter den Taten und dem Denken von Menschen der Feind steht. Das heißt nicht, dass es unmittelbar der Fall wäre. Nein, Satan hat sie in einen Fallstrick gebracht. Das Unmittelbare ist die Lehre, der Fallstrick, die Verstrickung. Aber wer sie dorthin geführt hat und sie jetzt gefangen hält, um seinen Willen zu tun, das ist der Teufel. Von dem sie gefangen worden sind, ihm zu Willen zu sein. Wie viele Christen dienen eigentlich in diesem Sinne dann nicht mehr Gott, sondern schon dem Feind. Wir wollen uns nicht vom Feind gebrauchen lassen. Wir wollen uns von dem Herrn Jesus führen und gebrauchen lassen. Wir wollen bitten, dass wir bewahrt bleiben davor. Wir kommen zum dritten Teil, dem letzten Teil des zweiten Timotheusbriefes. Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 4. Wir haben hier wieder einige Abschnitte in diesem Teil. Den Teil selbst kann man überschreiben: treuer Dienst in letzter Zeit. Paulus steht vor dem Tode. Paulus schaut in die Zukunft, überblickt die Zeit bis zur Wiederkunft Jesu und gibt noch ein letztes Wort, nicht das allerletzte, aber ein letztes Wort an seinen Mitarbeiter. Die letzten Worte werden dann im Schlussteil da sein. Was ist letzte Zeit? Letzte Zeit ist der letzte Zeitabschnitt an der Weltenuhr Gottes seit Schöpfung der Welt. Letzte Zeit ist der letzte Zeitabschnitt an der Weltenuhr Gottes. Sie beginnt, diese Zeit beginnt mit dem Kommen Jesu in die Welt. Beim ersten Weihnachten. Wenn Jesus geboren wird. Das Kommen Jesu in die Welt hat eschatologische Bedeutung, bringt in einem gewissen Sinne das Ende der Welt. So kann Paulus zum Beispiel sagen, Galater 6, Vers 14, es sei fern von mir zu rühmen, es sei denn im Kreuz Jesu Christi, durch welches die Welt mir gekreuzigt wurde und ich der Welt. In Christus ist die Welt gekreuzigt worden. Die Welt hat in einem gewissen Sinne ihr Ende gefunden. So hat das Kommen Jesu in die Welt eschatologische Bedeutung, endzeitliche Bedeutung. Aber die Zeit selbst ist noch nicht zu Ende. Aber man lebt jetzt in der letzten Zeit. Gehen Sie einmal diesem Begriff nach und verwandten Begriffen. Und dann merken Sie, dass die letzte Zeit in jener Zeit schon angebrochen hat. Zum Beispiel gerade hier in unserem Text. Dieses sollst du aber zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sich einstellen werden. Aber was sagt er über diese? Nicht nur, was kommen wird, sondern schon, was da ist, Vers 5. Dabei haben sie eine Form von Frömmigkeit und so weiter. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres, Vers 8, Mose widerstanden, so widerstehen, nicht werden, schon. Also diese Zeiten sind schon da. Also die Apostel wissen, dass sie in der letzten Zeit sind. Das hat nichts mit der Naherwartung zu tun. Die Naherwartung kann, die Theorie der Naherwartung kann reichlich widerlegt werden. Es gibt eine lange Liste von Angaben, von Ereignissen, die, von denen die Schrift weiß, sie sollten eintreten, bevor Jesus wiederkäme. Also kann man nicht sagen, dass die Gemeinde Jesu die Rückkehr Jesu unmittelbar jetzt erwartet hätte. Zum Beispiel in diesem Brief erwartet Paulus seinen eigenen Tod. Er weiß, Jesus kommt nicht wieder, während er lebt. Er wird nicht entrückt werden. Er wird sterben. Petrus weiß dasselbe. Also kann man nicht sagen, dass sie momentan die Rückkehr Jesu erwarteten. Die Bibelkritiker sind da, wie überall, immer wieder etwas voreilig gewesen. Es gilt, immer wieder neu zu lesen. Wie steht's denn eigentlich geschrieben? Die Verse 1 bis 9 zeigen uns die Menschen der letzten Zeit. Und ab Vers 10 spricht er dann von der Notwendigkeit von Leitbildern, aber wir kommen noch dazu. Verse 1 bis 9, der erste Abschnitt, die Menschen der letzten Zeit. Und welch eine Schilderung! Wenn die letzten Zeiten schon mit der Himmelfahrt Jesu bzw. mit dem Kommen Jesu in die Welt begonnen haben, dann ist es aber offenbar so, dass sie sich intensivieren. Das heißt, die Zeiten werden schlimmer. In einem gewissen Sinne nimmt das Licht zu, es schreitet fort, und in einem anderen Sinne schreitet die Finsternis fort. Wir wissen ja, dort, wo das Licht am hellsten ist, ist der Schatten am dunkelsten. Aber die Bewegung ist da. Und gerade das Wort Fortschreiten wird Paulus in diesem Teil immer wieder gebrauchen. Beides, das Evangelium und die Finsternis, schreiten fort. Es ist Bewegung da. Sie konkurrieren. Wir lesen, dieses sollst du aber zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sich einstellen werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Dieser Ausdruck steht für das Ganze, was jetzt folgt. So wie das erste Gebot der 10 für alle steht, so wie die erste Seligpreisung für alle steht, so wie die erste Frucht des Geistes für die ganze Frucht steht, so steht diese Kennzeichnung für die ganze Kennzeichnung. Alles, was Paulus hier sagt, steht im Zeichen der Selbstliebe anstelle der Gottesliebe. Er wird dann auch in Vers 4 damit enden wieder. Der Kreis ist dann wieder geschlossen. Werden das Vergnügen mehr lieben denn Gott? Die Befriedigung der eigenen Triebe, der eigenen Wünsche, mehr denn die Wünsche Gottes. Die Menschen werden sich selbst lieben. Und dann beschreibt er das weiter, wir müssen das nicht alles lesen. Aber in Vers 3 ist ein interessanter Ausdruck. Verleumde und dann ohnmächtig sich selbst zu beherrschen. Gerade aber das führt Gott herbei durch den Heiligen Geist, wenn wir Jesus Christus zum König krönen. Dann lernen wir uns selbst zu beherrschen. Dann werden wir mächtig, uns selbst zu beherrschen. Enkrater, Macht im Innern, Selbstbeherrschung. Galater 5, Vers 22, die letzte Frucht, Parallelstelle, Epheser 3, Vers 16. Aber wendet man sich vom Evangelium ab, wird man ohnmächtig, sich selbst zu beherrschen und so mit anderen Verführungsmächten ausgesetzt. Grausam und so weiter. Wir merken, dass unsere Generation manche von diesen Zügen schon trägt. Wenn wir uns Zeit nehmen, die Menschen unserer Zeit zu betrachten, sind gerade diese Kennzeichen am Platz in der Beschreibung unserer Zeit. Vers 5. Es bleibt nicht dabei, dass alles nur sündig zu sein scheint. Bitte. In diesem Fall die Menschen allgemein, die Menschheit, die Menschen schlechthin, ja, hauptsächlich, also, wir wollen es so sagen, zuerst die Ungläubigen, dort aber, wo Gläubige nicht Sieg haben und nicht dem Herrn nachfolgen, dort können sie den Ungläubigen ähnlich werden. Und werden dann auch so, dass man manchmal nicht unterscheiden kann, habe ich es mit einem Gläubigen zu tun oder nicht. Ja? Es ist also nicht nur so, dass Menschen nur sündigen. Nicht einmal der Teufel sündigt immer. Ich kann auch einmal etwas Vernünftiges sagen. Dabei bleibt er ein Sünder. Ja? Das heißt nicht, dass er dabei fromm ist. Aber auch hier sagt Paulus, es ist nicht nur so, dass es alles dunkel wäre, sondern es hat eine religiöse Fassade. Aber die Fassade ist unecht. Uns ist sie wiederum dunkel. Aber für unsere Augen hat sie eine helle Farbe. Sie haben die Form oder den Anschein der rechten Frömmigkeit. Die Form, den Anschein rechter Frömmigkeit. Das heißt, man kann Religiosität, das, was christlich zu sein scheint, antreffen in der Welt. So haben wir also beides. Und das läuft genau parallel und das ist genau das, was wir in der Offenbarung geschildert haben. Kapitel 17, das Biest, das Tier und die Religion, die auf dem Tier reitet. Ja. Beide beherrschen die allerletzte Zeit. Die eigentliche Regierung ist das Tier. Aber wer reitet das Tier? Wer lenkt das Tier? Die Frau, die Religion, der Synkretismus lenkt. Das heißt, wir haben beides in der Endzeit. Wir haben das echt Böse, das Gottwidrige, das Antichristentum. Übrigens, Antichristus ist nicht falscher Christus. Immer wieder begegnen wir dieser Auffassung in christlichen Kreisen. Vom Wortstudium her müssen wir feststellen, dass Antichristos ein Christusgegner ist. Oder Anti in Verbindungen kann auch rechtmäßiger Vertreter sein, wie Vize. Das kommt allerdings vom Lateinischen. Anti wäre das entsprechende vom Griechischen her. Entweder ist es ein rechtmäßiger Vertreter, wie ein Vizepräsident. Das wäre dann ein Antipräsident. Das heißt, ein Stellvertreter oder aber ein Gegner, aber nicht falsch. Dazu gebraucht man Pseudos. So haben wir falsche Christusse, falsche Brüder und so weiter. Der Antichristus ist nicht ein falscher Christus. Ich persönlich denke, dass Israel den falschen Propheten für den Messias halten wird. Aber der Antichristus selbst will kein Christus sein, sondern er will Gott sein. Kein Messias, sondern er will das Allerhöchste sein. Nichts mehr über ihn. Er ist das Letzte. Aber wir kommen zurück. Die letzte Regierung ist also Antichristus. Christlich, das heißt gegen Christus, gegen Evangelium, aber sie muss paktieren mit der Religion. So sah sich Gorbatschow endlich gezwungen, doch irgendwann einmal es mit dem Papst zu tun zu haben. Ja. Er merkte, er konnte nicht davon ausgehen. Und umgekehrt, der Katholizismus merkte, wir müssen auch irgendwie uns annähern mit dem Kommunismus. Und es bleibt so. Sie haben diese beiden tauziehenden Kräfte. Jeder möchte allein am Ruder sein. Aber sie brauchen inzwischen noch den anderen und denken, zuletzt werde ich aber doch alleine da sein, nicht wahr? Wir wissen aber, wer siegen wird. Das Tier wird sich des Reiters entledigen, ja? Und eine ganz kurze Zeit werden wir dann absoluten Totalitarismus haben. Das heißt, man wird diese Zeit haben. Dabei haben sie eine Form, ob wir dabei sind, das sei da jetzt dahingestellt. Dabei haben sie eine Form von Frömmigkeit. Religion bleibt bis kurz bevor Jesus auf dem Ölberg kommt. Sie merken, ich drücke mich vorsichtig aus. Dabei haben sie eine Form von Frömmigkeit, verleugnen aber ihre Kraft. Meinen, es mit Kraft zu tun haben, aber verleugnen die Kraft im Wort, im Evangelium selbst. Es braucht noch zusätzlich Power. Das Evangelium genügt nicht. So muss man noch Zeichen und Wunder haben, aber im Evangelium hat man nicht genug. An der Form der Frömmigkeit, an der Lehre selbst hat man nicht genug. Die ist zu trocken, wir müssen noch etwas mehr haben. Verleugnen ihre Kraft und von solchen wende dich ab, nicht verbünde dich mit ihnen. Nicht gehe Bündnisse ein, nein, wende dich ab von ihnen. Berührungsängste? Ja, Berührungsängste sind angesagt. Nicht sich verschmutzen lassen, verunreinigen lassen. Wir wollen nicht uns mit dem Unwahrhaftigen zusammentun. Wir wollen die Hände reinhalten, Kapitel 2. Uns reinigen von solchen Menschen und ihrem Vorgehen. Denn zu diesen gehören die, die sich in die Häuser schleichen, gehören, Gegenwartsform, ja, diese Zeiten haben schon begonnen. Dabei haben sie eine Form von Frömmigkeit, verleugnen, aber, Entschuldigung, zu diesen gehören die, die sich in die Häuser schleichen und gefangen nehmen schwache und törichte Frauen, welche mit Sünden beschwert sind, von allerlei Begierden umgetrieben, die allezeit lernen und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden. Dort waren auch religiöse Männer dabei. Aber sie widerstanden dem wahren Gott und seinen Propheten. So widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denksinn verdorben worden ist. Das Denkorgan, nous im Griechischen, wir haben kein gutes entsprechendes Wort leider im Deutschen für Nous. Denksinn ist vielleicht noch das Beste, manchmal Verstand, Vernunft. Deren Denksinn verdorben ist oder Denkvermögen verdorben ist, merken wir, wenn wir das Evangelium verlassen, dass wir nicht mehr richtig denken? Leben Sie im Wort und Sie werden lernen zu denken. Die Probe hinsichtlich des Glaubens nicht bestehen. Was heißt das? Wenn man sie prüfen wollte, ob sie noch im Glauben stehen würden, würden sie durchfallen. Man kann nicht sagen, dass sie noch Christen wären. Letztlich aber kann man ihnen nichts ins Herz schauen. Aber die Probe hinsichtlich des Glaubens bestehen sie nicht. Von unserer Warte aus sind sie als Nichtchristen zu betrachten und dann auch zu behandeln. Jedoch werden sie nicht weitere Fortschritte machen. Wieder dieser Gedanke der Bewegung. Es bewegt sich schon, aber immer wieder setzt Gott dem Bösen eine Grenze. Und das ist für Timotheus eine Ermutigung. Das Böse kann nicht das Licht überwinden, Johannes 1. Die Finsternis kann das Licht nicht auf die Dauer überwinden. Immer wieder setzt Gott Grenzen. Aber es ist Gott, der Grenzen setzt. Und wir müssen so lange kämpfen oder auch noch erleiden, wenn das Böse Fortschritte macht. Denn ihre Torheit, ihr Unsinn wird allen offensichtlich sein, wie sie auch bei jenen wurde. Es ist interessant, dass immer wieder die öffentliche Meinung doch mit der Zeit merkt, so weit darf es doch nicht gehen. Aber es ist dann manchmal zu spät. Schon so vieles ist zerstört. Heute merkt man, dass die antiautoritäre Erziehung doch zu weit ging. Aber es ist zu spät in mancher Hinsicht. Manches ist schon kaputt gemacht. Die Einsicht kommt etwas spät. Hätte man am Anfang auf Gott gehört, dann hätte man sich manches ersparen können. Dasselbe merkt man auf sexuellem Gebiet. Man merkt, dass Deutschland ein Schweinestall geworden ist. So ungefähr drückte sich der Spiegel aus. Aber man merkt das, ja, es geht zu weit. Irgendwo ist noch etwas Erkennungsfähigkeit da, das zu erkennen. Soweit die Beschreibung der Menschen der letzten Zeit. Das heißt nicht, dass alle Menschen gleich böse sind, aber im Allgemeinen ist dies die Beschreibung der Generation. Die Verse 10 bis 14 sind der nächste Abschnitt. Und dort weist Paulus darauf hin, dass letzte Zeit rechte Leitbilder braucht. Die letzte Zeit braucht rechte Leitbilder. Der Mensch bleibt ein Schaf. Er braucht immer einen Hirten. Wir können gewisse Fähigkeiten bekommen, geschenkt bekommen von Gott, können sie auch entwickeln, um andere zu führen, aber wir bleiben immer doch führungsbedürftig. Der Mensch ist also jemand, der Führung braucht. Und so ist es wichtig für Gruppen von Menschen, insonderheit Christen, dass sie Führungsbilder haben, Leitbilder, Beispiele. Wir müssen heute mehr denn je um solche Leitbilder bitten, denn sie sind, viele von ihnen, abgestorben. Leitbilder sind heute rar geworden. Seien wir bereit, egal wie unbegabt oder schlecht wir uns wähnen. Gott kann aus jedem von uns etwas machen zu seiner Ehre. Wollen wir es ihm zutrauen, aber dann nicht unsere Karriere suchen, sondern einfach seine Ehre und dann es darauf ankommen lassen, wo und wie er uns gebrauchen will. Aber du bist genau nachgefolgt meiner Lehre. Er ist das erste Leitbild, das er Timotheus vorhält. Ein weiteres Leitbild sind seine Großmutter und seine Mutter gewesen. Diese Leitbilder soll er immer noch im Auge behalten. Und er selbst soll natürlich ein Leitbild sein für andere. Deshalb schreibt ja Paulus diesen Brief. Du bist nachgefolgt meiner Lehre. Die Wahrheit ist der Anfang, das Evangelium. Die Botschaft. Gott offenbart sich und erst dann kann es bei uns anders werden. Lehre ist der Anfang. Dann Lebensweise. Man beginnt zu handeln nach der Lehre der Wahrheit. Meiner Lebensweise, meinem Vorsatz oder meinem Planen, meinen Zielen, Vorsatz. Paulus ist ein Mann, der Ziele setzt, der etwas vornimmt, der irgendwo hin will. Man muss zielstrebig handeln, meinem Glauben. Timotheus hat gesehen, wie Paulus ein Mann des Vertrauens war. Meiner Langmut. Ich glaube, ich erzählte Ihnen von dem Mitsänger. Wir warteten auf den Verkehr, öffentlichen Verkehr, aus Verkehrsmittel. Und dann sagte er, ich habe viel Geduld, ich habe nur nicht die Zeit, sie auszuüben. Nicht nur Geduld, sondern Langmut. Meiner Liebe, meiner Ausdauer, darunter bleiben. Den Verfolgungen, den Leiden, alles das hat Timotheus gesehen. Paulus konnte exponiert leben. Er konnte es sich leisten, gesehen zu werden. Welcherlei sie mir in Antiochien, in Ikonien, in Lystra widerfuhren, welcherlei Verfolgungen ich ertrug, und aus allen zog mich der Herr heraus. So, stimmt das? Ich weiß jetzt, was Sie denken. Gottes Wort bleibt Gottes Wort, hier steht es, und dann muss es so wahr sein. Aber Sie können nicht verstehen, warum. Sie wissen noch nicht, was diese Frage soll, nicht wahr? Was geschah denn dort? Antiochien, Ikonien, Lystra, dazwischen irgendwo geschah etwas. Was? Ja?
Er wurde gesteinigt.
Genau, genau. Bald hatte ich Berliner gesprochen, genau. Er wurde gesteinigt. Hat Gott ihn aus der Steinigung herausgezogen? Davor bewahrt? Nicht jein, sondern ja und nein. Nicht weder das eine noch das andere, sondern beides. Er hatte körperlich zu leiden, aber dieses körperliche Leiden hat sein Vertrauen, noch einmal die zwei Kardinaltugenden, Vertrauen und Liebe, die Geheimnisse meiner Beziehung zu Jesus Christus. Das Vertrauen zu Jesus wurde nicht angerissen, angeschlagen. Sein Vertrauen zu Jesus blieb dennoch intakt. Er hat nicht gemurrt, er hat nicht gezweifelt und gefragt, warum und so weiter. Er könnte gefragt haben, warum, aber nicht, dass es sein Vertrauen zu Jesus untergraben hätte und auch nicht seine Liebe zu Jesus. Er hat Jesus genauso geliebt wie hinterher wie vorher. Geistlich, innerlich hat der Herr ihn herausgezogen und es ist der Herr, der bewahrt, nicht wir. Aber auch alle, die in rechter Ehrfurcht leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Früher oder später ist das das Los eines jeden echten Christen. Aber böse Menschen und Betrüger werden zu schlimmerem fortschreiten. Bis Jesus kommt, gibt es das. Immer wieder hören sie auch auf, aber im Gesamten schreitet das Böse fort. Sie werden, und jetzt merken wir zweierlei, sie werden verführen. Führen, aber in die Irre führen, auf einen falschen Weg. Und zweitens, sich verführen lassen. Viele lassen sich irreführen. Verführen und verführen lassen. Bleibe du aber in dem, das du lerntest und wovon du überzeugt wurdest. Das ist Glaube, man ist überzeugt worden. Wisst dies, heißt überzeugt sein. Da du weißt, bei wem du es lerntest. Das heißt, man lernt nicht nur etwas, sondern jemanden. Epheser 4, So lerntet ihr Christus nicht. Man lernt eine Person und man lernt von Leitbildern als Vorbildern. Man lernt sie gleichsam, ihr Wesen zu übernehmen. Von wem du lerntest? Von wem hat er gelernt? Von Paulus und von seinen Müttern. Weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, von der Mutter, von der Großmutter, die dich weise machen können zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Merken wir, hier ist das künftige Heil. Wir werden gerettet werden. Und es ist das Wort Gottes, das uns bewahrt. Die heiligen Schriften müssen wir kennen. Wir müssen uns weise lassen durch sie. Und wir müssen zum Glauben kommen durch sie, immer neu, immer mehr, in Christus Jesus. Dann kommen wir zum nächsten Abschnitt in diesem Teil, dem dritten und letzten, Kapitel 3, Vers 16 bis Kapitel 4, Vers 4. Das Thema ist schon angeschnitten, wenn er von den heiligen Schriften sprach. Es geht also um Orientierung nach der heiligen Schrift und um die Verkündigung. Also Orientierung nach der Schrift in Wandel und Verkündigung. Orientierung nach der Schrift in Wandel und Verkündigung ist notwendig in letzter Zeit, kann man hinzufügen. Letzte Zeit braucht Orientierung an der Heiligen Schrift, im persönlichen Leben und im Zeugnis, in der Verkündigung. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Sie ist nicht inspiriert, eigentlich. Wir wissen, was wir sagen wollen, wenn wir Inspiration sagen. Inzwischen ist dieser Ausdruck eingebürgert. Aber wir meinen nicht mit diesem Wort, was das Wort eigentlich bedeutet. Wir meinen etwas anderes. Streng genommen heißt Inspiration, dass etwas vorhanden ist und ihm wird Geist, oder es wird mit Geist versehen, in Spiritus, Inspiration. Es wird mit Spiritus versehen, mit Geist. Ja, es wird mit Geist versehen. Nicht so, sondern es handelt sich hier um den Ursprung des Wortes Gottes. Es handelt sich hier um den Ursprung. Woher kommt es? Nicht, was wurde daraus gemacht? Es gibt da noch ein deutsches Wort, wie heißt es? Alle Schrift ist eingegeben. Ja, wieder derselbe Ausdruck, das ist die deutsche. Eingegeben, das heißt mit Geist versehen. Nein, nicht eingegeben, sondern an dieser Stelle, glaube ich, ist es einfach das Beste, dass wir ein neues Wort bilden. Und streng dem Grundtext entsprechend übersetzen. Und das geht. Gott gehaucht ist gar nicht so ein ungewöhnlicher Ausdruck, wenn man sich an ihn gewöhnt. Dann ist er nicht mehr ungewöhnlich. Ja? Das lässt sich durchaus gebrauchen. Immerhin haben wir auch andere Ausdrücke, die nicht so oft gebraucht werden, aber doch nicht abwegig sind. Wer die deutsche Sprache kennt, der kennt solche Ausdrücke, die nicht immer gebraucht werden, aber wenn sie am Platz sind, dann weiß man, das ist angebracht. Gott gehaucht ist ein Ausdruck, den wir durchaus verwenden können. Was heißt das? Ganz einfach, Gott hat es gehaucht. Nicht hat er fertige Botschaft mit Hauch versehen notwendigerweise, sondern es beginnt mit ihm. Er hat gesprochen, sein Hauch ging über Stimmbänder und es entstand Sprache. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Ist, wo soll das Ist stehen? Vorne. Im Grundtext steht keines, aber im Deutschen müssen wir eines haben. So wie das Russische braucht das Griechische nicht immer das Sein-Wort. Das Russische, ich weiß nicht, ob es Russisch überhaupt ist, es überhaupt hat, aber das Griechische hat es, es dient, aber es muss nicht gebraucht werden. Aber im Deutschen müssen wir es hinzufügen und auch zu Recht. Nur ist die Frage, wo muss das Prädikat hin? Was will Paulus sagen? Nun, es kommt demnächst meine Einführung in die Glaubenslehre heraus, soll, ist jetzt beim Verleger und könnte noch vor Weihnachten erscheinen. Und dort habe ich mich diesem Problem gewidmet. Sie müssen das Buch nicht selbst kaufen, sondern Sie können sich das ruhig abschreiben, wenn Sie merken, jemand anders hat es. Aber jetzt möchte ich nicht die Zeit nehmen, alle Texte zu lesen, die belegen, was ich jetzt sagen will. Grammatisch und auch vom Zusammenhang her ist es besser, das Ist vorzuziehen, nicht später. Das heißt, es soll nicht gelesen werden. Alle Schrift, welche Gott gehaucht ist, ist nützlich. Es geht nicht um die Frage, welche Schrift nützlich wäre, sondern um die Frage, warum sie nützlich ist. Sie ist nützlich, weil sie Gott gehaucht ist. Alle Schrift, jede Schrift ist hier das der Terminus technicus für Gottes Wort. Alle oder jede, beides kann man gebrauchen. Alle Schrift, Heilige Schrift, unsere Bibel, ist Gott gehaucht von Anfang bis Ende. Und nütze zum Lehren. Das heißt, es ist nützlich, um damit zu lehren. Zur Überführung. Die Schrift kann gebraucht werden, um Menschen zu überführen, um damit zu argumentieren. Zur Korrektur oder zur Zurechtweisung. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das braucht seine Zeit, deshalb das Wort Erziehung. Erziehung in der Gerechtigkeit. Auch wir Christen müssen erzogen werden, den Vorstellungen Gottes entsprechend. Damit der Mensch Gottes gerüstet sei. Das Wort kommt in der Chiropraktik vor, auch in der Fischerei. Die Netze werden geflickt oder in der Chiropraktik werden die Knochen wieder zurechtgerenkt, sodass sie funktionsfähig werden. Die Netze sollen funktionsfähig werden. Das Auto soll funktionsfähig werden, reparieren, zurechtrücken. Die Gebeine, die Glieder sollen wieder so miteinander verbunden werden, dass sie funktionsfähig sind. Und auch wir Christen müssen zurechtgerückt werden. Mann mit Frau in der Ehe, Christ an Christ in der Gemeinde, zurechtgerückt, sodass wir zusammenpassen und zusammenarbeiten und nicht dauernd Funken hervorrufen, wenn wir uns begegnen, ja, sondern mit Hilfe der Liebe, Paralleltext, Epheser 4, Vers 16, zusammen also funktionsfähig sind. Das Wort Gottes ist die beste Bibelschule. Das Wort Gottes kann uns funktionsfähig machen, zu jedem guten Werk ausrüsten. Der Mensch Gottes ist der neue Mensch, der ganz Gott gehört. Nicht, dass es einige neue Menschen geben würde, die nicht Gott gehören würde. Damit meinte ich, dass jeder neue Mensch Gott gehört. Aber wer das ganz besonders sein will, der wird diesen Weg einschlagen. Der wird sich mit dem befassen, was sein Gott, dem er gehört, gesagt hat, um dann funktionsfähig zu sein. Mit anderen Worten, keine Gottzugehörigkeit ohne Gottes Dienst. ohne Dienst für Gott.